Wir wollen heute Daniel Kapitel 7 aufschlagen. Daniel Buch Kapitel 7, Vers 1. Und wir befinden uns im Jahre 553 vor Christus. 50 Jahre später als gestern. 50 Jahre sind vergangen von Kapitel 2 bis Kapitel 7. Wir lesen: Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, schaute Daniel ein Traumbild und Gesichte seines Hauptes auf seinem Bett, und er schrieb den Traum auf und berichtete die Summe der Sache. Daniel hob an und sprach: Ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer, und vier große Tiere stiegen aus dem Meer, ein jedes verschieden vom anderen. Mal bis hierher. Wir haben hier also ein Traumgesicht, ein Nachtgesicht. Vorher war es der Traum Nebukadnezars, hier ist es eine Vision in der Nacht, die dem Daniel selber gegeben wird. Und das Thema ist im Wesen dasselbe Thema wie in Kapitel 2. Die Kapitel 2 und Kapitel 7 sind Parallelkapitel im Buch Daniel. Und wir erfahren hier, dass Daniel in diesem Gesicht vier große Tiere sieht. Das ist parallel zu den vier Teilen des Standbildes, die wir gestern betrachtet haben. Da waren es ja auch vier, und dann kam ein fünftes großes Reich, das ist der Stein, der das Standbild zerschlug. Hier haben wir vier große Tiere. Tiere stehen im Gegensatz zum Menschen, sie schauen nicht zum Himmel auf, sie richten sich nicht nach Gott aus. Tiere können nicht mal sprechen, sagt die Bibel in 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 12, sie sind stumm. Mit diesen Tieren sind Herrschermächte oder Herrschaftsmächte dargestellt. Und es wird uns gezeigt, dass die Herrscher der Weltmächte nicht beten. Sie schauen nicht zu Gott auf. Tiere haben auch kein Gewissen, sind gewissenlos. Und hier werden die Herrschaftsmächte dargestellt als solche, die letztlich keine Moral kennen und keine absoluten Werte anerkennen. Nun, wir lesen, die stiegen aus dem Meer auf. Das Meer übrigens ist oft in Visionen in der Bibel das Völkermeer. Das ist zum Beispiel so in Jesaja 17, Vers 12, da heißt es, wie das Brausen des Meeres brausen die Völker. Oder zum Beispiel in Offenbarung 17, Vers 15, die Wasser, wo die Hure saß, sind Völkersprachen, Völkerschaften und Nationen. Also es geht hier auch höchstwahrscheinlich darum, dass das Meer, aus dem diese Tiere hervorsteigen, das ist ein Bild für das Völkermeer. Nun schauen wir uns an, was kommt aus dem Meer. Die stiegen aus dem Meer herauf, diese vier Tiere, ein jedes verschieden von dem anderen. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügeln. Und ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein Menschenherz gegeben. Hier haben wir das erste Tier, ein Löwe mit Adlersflügeln. Der Löwe ist ja oft ein Wappentier gewesen. Der König der wilden Tiere, der Adler auch ein Wappentier, der König der Lüfte. Hier wird ein ganz großes Reich dargestellt in Form von einem Löwen mit Adlersflügel, also kombiniert beides. Nun, in der Bibel später lesen wir öfters, dass die Babylonier wie ein Löwe dargestellt werden und einmal sogar auch wie ein Adler, zum Beispiel in Jeremia 4, Vers 7 wird der babylonische König als Löwe dargestellt. Jeremia 4, Vers 7, ein Löwe steigt herauf aus seinem Dickicht. Auch in Jeremia 49, Vers 19 Und in Habakuk 1, Vers 8 wird das babylonische Macht als Adlerflügel dargestellt. Also ein Adler. Sie fliegen herbei wie die Adler, die Babylonier. Ja. Und in Hesekiel 17, Vers 3 heißt es, ein großer Adler mit großen Flügeln. Und das war die Macht Babylon, Nebukadnezar. Also öfters in der Bibel haben wir diese Bilder, im Alten Testament übrigens auch in Jeremia 49, Vers 22. Siehe, der Adler zieht herauf. Auch das ist bezogen auf den babylonischen König damals. Also diese Bilder kommen oft vor. In dem Sinne sind sie nichts Neues. Und das heißt, ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. Also ohne Flügel kann er nicht mehr so schnell fliegen, dieser siegreiche wilde Löwe. Und das heißt, er wurde von der Erde aufgehoben und auf seine Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein Menschenherz gegeben. Nun, wir hatten keine Zeit, dass wir jetzt Kapitel 4 gelesen hätten. Hätten wir jetzt noch gestern Kapitel 4 gelesen, dann hätten einige von uns gedacht, so etwas haben wir doch bei Daniel schon gelesen. Ein Menschenherz wurde ihm gegeben. Zuerst wurde ihm das Menschenherz weggenommen und dann wurde es ihm wieder gegeben. Das ist eine Parallele in Kapitel 4, Vers 30 bis 33 und auch in Kapitel 4, Vers 13. Da hat Gott dem Nebukadnezar, dem babylonischen König, ein Gericht angesagt, weil er hochmütig geworden ist. Er wird sich benehmen wie ein Tier. Er bekam dann auch tatsächlich eine Krankheit, eine Geisteskrankheit und benahm sich wie ein Tier. Aber als er sich demütigte vor Gott, hat der Herr ihm wieder ein Menschenherz gegeben und hat ihn wieder aufgerichtet und dann hat er seine Augen zum Himmel emporgehoben und hat den Gott des Himmels gepriesen. Vielleicht ist das hier, was wir hier lesen, eine Anspielung darauf, dass Nebukadnezar von einer tierischen Bestie, von einem brutalen König zu einem Menschen wurde, der seine Augen zum Himmel aufhebt. Vielleicht, das könnte gut sein. Jedenfalls, dieses erste Tier, das hier dargestellt wird, ist die erste Weltmacht und ist ganz parallel zu dem, was wir gestern in Daniel Kapitel 2 hatten, zu dem Haupt von Gold, das babylonische Weltreich, 605 bis 539 vor Christus. Vers 5, Daniel 7, Vers 5, und siehe ein anderes Tier, ein zweites, es glich einem Bären. Ein Bär kommt jetzt herauf, ein Bär, das war auch ein beliebtes Wappentier durch die Geschichte hindurch. Der starke Bär, das heißt hier, dieser Bär war nach einer Seite hin aufgerichtet und in seinem Maul, zwischen seinen Zähnen waren drei Rippen und man sprach zu ihm, steh auf, friss viel Fleisch. Hier wird in einem Bild dargestellt, ein anderes Reich, sehr stark, eine Seite aufgerichtet, andere Seite nicht so stark aufgerichtet, ein zweiseitiges Reich. Nun, das war das Reich, das auf Nebukadnezar folgte, das Medo-Persische Königreich. Wir hatten auch gestern davon schon gesehen, das war das zweite Reich bei Daniel in Kapitel 2, bei dem Traum, den der Nebukadnezar hatte. Das Medo-Persische Reich folgte ja auf das Babylonische Reich 539 bis 333 vor Christus. Etwa, also dieses Reich der Meder und Perser. Und es hat viel gefressen, es hat mächtig viele Gebiete eingenommen, wenn Sie sich erinnern können an die Karte von gestern, das große Persische Reich von Griechenland bis fast nach Indien reichte es. Es hat viel gefressen, drei Rippen sind in seinem Maul, heißt es hier. Vielleicht sind das die drei großen Teile, die Medo-Persien eingenommen hat. Einerseits das heutige Türkei, Lydien, Babylonien, heutiges Irak, Iran und Ägypten. Das hatte das Medo-Persische Reich alles erobert und es hat viel gefressen. Vers 6, nach diesem schaute ich und siehe ein anderes Tier wie ein Panther. Das dritte Tier ist schnell und raubgierig, aber der Panther, der kann viel schneller laufen als der Bär und schneller noch als der Löwe. Hier wird die Schnelligkeit des Reiches dargestellt und um das noch zu verstärken, es hatte 4 Vogelflügel auf den Rücken, nicht nur 2 Adlerflügel, wo man schön schweben kann, sondern 4 Flügel und mit denen kann es noch schneller fliegen und die Ländereien einnehmen. Das ist das Königreich, das auf das medo-persische Königreich folgte. Das war das Reich Alexanders, der in Blitzesschnelle das gesamte persische Reich eingenommen hat. Innerhalb von ein paar Jahren eroberte er ein Reich von 3,2 Millionen Quadratkilometer von Griechenland, Makedonien, Albanien, Türkei, Bulgarien, Ägypten, Libyen, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, Zypern, Irak, Iran, Afghanistan, Usbekistan, Pakistan und Teile von Indien. Alles in einem Reich vereinigt. Die 4 Vogelflügel zeigen also die Schnelligkeit der Eroberungen. Und die 4 deutet auch auf die 4 Himmelsrichtungen hin, denn in alle 4 Himmelsrichtungen hat er sein Reich ausgedehnt. Und weiter lesen wir, dieses Tier, es hatte 4 Köpfe. 4 Köpfe, übrigens nicht Köpfe, die nacheinander emporwachsen aus dem Tier, sondern die hat es von Anfang an, diese 4 Köpfe. Nicht 5 und nicht 6. Früher hatte ich mir oft gedacht, es bezieht sich vielleicht auf die 4 Nachfolgereiche von Alexander, aber nein, das geht ja gar nicht, da müssten es ja mindestens 6 Köpfe sein. Denn Alexander, dann war der Antigonus, dann war der Ptolemaios und Seleukos und Kassandros und Lysimachos, das sind insgesamt 6, hier haben wir aber 4. Nun, wahrscheinlich sind diese 4 einfach nur ein Bild für dasselbe wie die vier Flügel. Sie wollen zeigen, das Tier schaut in alle Richtungen, mit einem Kopf nach Süden, nach Norden, nach Osten, nach Westen und es fliegt in all diese Richtungen und in Blitzesschnelle erobert es den gesamten vorderen Orient. Übrigens, die Köpfe sind hier im Danielbuch nie Herrscher. Die Köpfe sind einfach Reiche. Im Danielbuch sind die Hörner sind Könige, die Hörner sind Herrscher. Wir kommen gleich darauf. Das vierte Tier, Vers 7, nach diesem schaute ich in den Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, furchterregend und schrecklich und überaus stark und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und das Übrige zerstampfte es mit den Füßen. Das vierte Tier also wird hier besonders zerstörerisch dargestellt. Es frisst und zertritt. Es war verschieden als die vorigen Tiere. Nun verschieden, weil es in besonderer Weise anders war. Wie anders es war, das können wir alles nachlesen in Kapitel 11 von Daniel. Wir haben schon gemerkt, Kapitel 11 ist so irgendwie wie ein Schlüssel zu dem ganzen Danielbuch. In Kapitel 2 haben wir gemerkt, die 4 Reiche, wenn wir das vergleichen mit Kapitel 11, dann hilft es uns weiter, denn das Reich, das auf das Alexanderreich folgte, war von Anfang an ein geteiltes Reich. Hier wird es einfach dargestellt als ein schreckliches, ein hartes, überaus starkes Reich, das viel frisst und mit den Füßen zertritt. Nun, was geschah denn nach Alexander? Nachdem Alexanders Reich zertrümmert und zerteilt und zerstört wurde, gab es lange Zeit Kämpfe. Ich habe gestern erzählt, 22 Jahre lang gab es Kämpfe, bis es zur Reichsteilung kam. Und von da bildeten sich 4 Reiche, von denen 2 sehr schnell, sehr unbedeutend waren. Das kleine Griechenland und das Reich von Lysimachos in Makedonien und nördliche Türkei, das wurde schnell unterworfen von dem großen König Seleukus, der das Seleukidenreich gründete. Das Seleukidenreich war dieses Reich des Königs des Nordens, wenn Sie sich erinnern gestern, das große, große Reich, das fast die gesamte Ausdehnung hatte wie Alexanders Reich, nur Ägypten gehörte nicht dazu. Ägypten war das Ptolemäische Reich. Wir hatten also zwei Teile, das Ägyptische im Süden unter Ptolemaios und das Seleukidische Reich im Norden unter Seleukus. Und hier wird uns etwas dargestellt, ein Reich, das anders ist, das zertritt und zertretet und schrecklich ist. Nun, wenn wir Kapitel 11 lesen würden, jetzt in Daniel Kapitel 11, dann würden wir merken, wie schrecklich dieses Reich ist. Da gab es ständig Krieg und die haben sich immer wieder versucht, sich zu einigen, diese zwei Teile. Und schlussendlich stellt sich heraus, das Nordreich ist das Stärkere. Und wo war Israel? Israel gehörte eine Zeit lang zum Südreich bis zum Jahre 198 und dann gehörte Israel zu dem Nordreich. Und Israel war wie ein Spielball der Mächte zerquetscht und immer wieder zogen sie da durch und haben Israel hart zugesetzt. Und gerade deshalb, weil das Heilige Land in besonderer Weise stark zertreten und zertrampelt wird von diesem vierten Reich wird es als besonders schrecklich und zerstörerisch dargestellt. Wir dürfen nie vergessen, für wen ist das Danielbuch geschrieben? Nicht für deutsche Christen im Jahre 2015, sondern für diejenigen Israeliten, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind im Jahre 538. Daniel hat das Buch abgeschlossen etwa um das Jahr 536. Und dieses Buch haben diese Rückkehrer gelesen und dieses Buch haben die Juden, die noch zurückgeblieben waren in Persien, gelesen. Für sie war auch dieses Buch bestimmt. Und natürlich müssen wir uns hineinversetzen, als ob wir jetzt solche Israeliten wären, die dieses Buch lesen. Es ist immer so, wenn wir ein Bibelbuch lesen, müssen wir uns immer in die Situation der Menschen hineinversetzen, die das Buch bekamen, zu lesen. Ja? Nach Alexanders Tod kam es also zur Bildung dieses Seleukidischen Reiches, das besonders in besonderer Weise das israelitische Volk übel zugerichtet hat. Und was wir jetzt hier noch nicht gelesen haben, in Kapitel 7, Vers 7 am Ende, und es hatte 10 Hörner. 10 Hörner. Ein Tier, es steht gar nicht da, was für ein Tier. Steht nicht da welches, es steht nicht da ein Löwe oder Bär oder Panther. Es war einfach ein Tier, ein grässliches Tier und es hatte 10 Hörner. Die 10 Hörner, das sind 10 Könige, wird uns später erklärt. Die Hörner dieses Tieres, das heißt also 10 Könige, die dieses Reich beherrschen. Aber bitte beachten Sie, es steht nicht, es ist ein 10-geteiltes Reich. In 10 Teile geteilt. Nein, nein. Es ist ein Reich, dieses Tier, mit 10 Hörnern. Das heißt, da auch aus diesem Tier heraus wachsen 10 Hörner. Und zum Schluss wächst sogar noch eins, ein 11. Wir haben also 11 Hörner. Und die wachsen nicht gleichzeitig heraus. Bei dem 11. merken wir, in der Erklärung wird uns gesagt, dass das 11. Horn wächst nachher heraus. Also kommen diese Hörner nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. In der jüdischen Auslegung, zum Beispiel in den sibyllinischen Orakeln, wurden diese 10 Hörner immer identifiziert mit 10 Herrschern des Seleukidischen Reiches. Auch in Josephus Flavius, also in der alten Auslegung eines Juden, der hier die Geschichte Israels schrieb, auch er sagte, das sind die 10 Herrscher des Seleukidischen Reiches. Nun, wir müssen das prüfen, ob er recht hat oder nicht. Wir lesen mal weiter, Kapitel 7, Vers 8. Ich betrachtete die Hörner und siehe, da stieg zwischen ihnen ein anderes Horn, ein kleines auf, und 3 von den vorigen Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Vor ihm. Also er kommt nach diesen 3 Hörnern, kommt er und diese 3 wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn, also an diesem 11. Horn, waren Augen wie Menschenaugen. Interessant, wenn auf einem Horn ein Menschenauge drauf ist. Augen sprechen von Intelligenz. Augen sprechen von Klugheit. Aber das Tier ist zerstörerisch. Hier haben wir also ein Tier mit Hörnern, die klug sind. Das ist eine sehr gefährliche Kombination, wenn etwas zerstörerisch ist und dann noch kluge Augen hat oder Menschenaugen hat. Menschlich, Menschen im Gegensatz zum Tier, Menschen sind Verstandeswesen, sind intelligent. Die Tiere sind nicht intelligent. Denen fehlt im Wesen eigentlich diese Vernunft, die wir haben, wir als Menschen. Wenn es hier heißt, dass das Tier hat Menschenaugen, dann sind das intelligente Augen. Das sind keine Kuhaugen. Also. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der redete. Der redete große Dinge. Dieses Horn kann sogar reden. Ein Horn mit einem Mund, das reden kann. Jetzt wird klar, es handelt sich nicht um ein Horn, es ist eigentlich ein Mensch, der dahinter steckt, hinter diesem Horn. Also dieses Gesicht stellt einen Menschen dar, einen Herrscher, Vers 9. Und ich schaute, bis Throne rasch hingestellt wurden, und es ließ sich nieder ein Hochbetagter, ein Alter, einer, der viele, viele Tage hinter sich hat. Dieser Hochbetagte, das erfahren wir nachher, ist niemand anderer als Gott selbst. Er hat so viele Tage hinter sich, dass er hochbetagt ist. Ja, er hat ewige Tage hinter sich. Er ist der Ewige, der Richter, Gott. Und er ließ sich nieder auf einen Stuhl, auf einem Thron. Also offensichtlich wird jetzt ein Gericht gehalten. Und mit ihm setzen sich noch andere nieder auf Thronen, also eine göttliche Ratsversammlung, vielleicht Engel, die hier dargestellt werden. Gott, der Richter, in Psalm 89, Vers 8 heißt es, der Mächtige ist zu fürchten im Ratskreis der Heiligen und furchtgebietend ist er. Die Heiligen werden oft Engel genannt, manchmal sind es Gläubige. Hier schauen wir weiter, was der Text sagt. Daniel 7, Vers 9, sein Gewand war weiß wie Schnee. Weiß wie Schnee. Da ist nichts Schmutziges. Wenn er richtet, macht er nichts falsch. Und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Reinheit und Heiligkeit ist die Farbe weiß. Stellt es dar, das Haupt stellt dar, dass er ein Weiser ist, ein weiser Richter. Sein Thron war Feuerflammen, lesen wir weiter. Sein Thron war Feuerflammen, Feuer, das läutert und richtet. Wenn wir Offenbarung Kapitel 1 lesen, merken wir viele Parallelen, auch Kapitel 4 in Offenbarung. Gott ist ein verzehrendes Feuer, heißt es in Hebräer 12, Vers 29. Und dann heißt es weiter, und seine Räder waren loderndes Feuer. Also der Thron steht auf Rädern und er kann überall hinfahren mit diesem Thron. Und das war loderndes Feuer. Wenn Sie Hesekiel Kapitel 1 gelesen haben, also die Leute, die den Daniel gelesen haben, die haben natürlich auch Hesekiel 1 gelesen, dann erinnern Sie sich, genau dasselbe Bild. Gott, der Allmächtige, der Richter. Vers 10, es floss ein Feuerstrom und er ging von ihm aus. Tausende mal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Das sind die heiligen Engel in der Gegenwart Gottes. Unzählige Engel. Das Gericht ließ sich nieder, das heißt, das Gericht begann sofort. Die Bücher wurden aufgeschlagen. Jetzt werden also die Bücher, wie bei einem Gericht, werden Bücher aufgeschlagen. Und da wird nachgeschaut. Ein Gott, der das Böse nicht richtet, kann nicht ein Gott der Liebe sein. Hier ist ein Gott, der das Böse richtet. Vers 11. Und dann schaute ich, wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört wurde. Das Tier, das 10-Hörner-Tier oder 11-Hörner-Tier, das wurde jetzt getötet. Dieses Reich wurde zerstört, heißt das. Wer das Tier tötete, steht nicht da. In Kapitel 2 haben wir noch erfahren, dass der Stein von Gott ausging und den Koloss zerschlug, das Standbild zerschlug. Hier steht einfach, das Tier wurde getötet. Und dem Brand des Feuers übergeben. Das heißt, ein Gericht findet statt. Und was die übrigen Tiere betrifft, also den Löwen, den Bären und den Panther, ihre Herrschaft wurde weggenommen, aber Länge des Lebens wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Das heißt, sie durften nur so lange leben, wie Gott bestimmt hat, bis auf Zeit und Stunde. Der Löwe darf nur so lange leben, wie Gott es bestimmt hat. Der Bär darf nur so lange leben, wie Gott es bestimmt hat. Der Panther darf nur so leben, der lebte gar nicht lange. Der lebte nur ein paar Jahre, 12 Jahre hat er sein Reich gehabt. Und dann war er schon tot. Das Tier war tot, das heißt, das Reich war zerstört. Das erste Reich, das war ungefähr 70 Jahre. Das zweite war länger, das war ungefähr 200 Jahre. Aber das dritte war ganz kurz. Und das vierte, von dem haben wir schon gelesen, das wurde dem Feuer übergeben. Das heißt, Gott bestimmt die Dauer der Königreiche. Sie gehen unter. Nun, in dem Bild, in dem Traumgesicht, heißt es einfach, dass sie zerstört wurden. In der Geschichte wissen wir genau, es war dann so, das Babylonische wurde durch das Medo-Persische zerstört, das Medo-Persische wurde durch das Griechische zerstört und das Griechische wurde durch das zerfiel selber in 4 Teile und wurde dann durch die Römer, schlussendlich das letzte, das vierte, wurde dann durch die Römer zerstört, zu Ende, ein Ende gesetzt. Vers 13, ich schaute in den Gesichtern der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wieder eines Menschen Sohn. Jetzt kommt ein Mensch. Vorher waren Tiere da, jetzt kommt ein Mensch. Jetzt werden die Tiere ersetzt durch einen Menschen. Nun, dieser Mensch ist ein besonderer. Es heißt hier, wie ein Menschensohn. Dieser Menschensohn ist niemand anderer als der Herr Jesus Christus, der immer wieder von sich gesagt hat, ich bin der Menschensohn und ihr werdet den Menschensohn sehen, kommen auf den Wolken des Himmels. Der Herr Jesus Christus hat sich immer wieder auf diese Stelle bezogen, wenn er sich als den Menschensohn dargestellt hat in den Evangelien. Vers 13 in der Mitte, und er kam zu dem Hochbetagten und wurde vor demselben gebracht, und ihm wurde gegeben Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum, und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Also nicht nur die 4 Reiche, nicht nur die Babylonier und Medo-Perser und die Alexanderreich und das Seleukidenreich. Nein, alle Völker und Sprachen und Herrschaften und Herrschaften und Völkerschaften, alles diente ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Hier haben wir dasselbe wie in Kapitel 2, Vers 44. Wir haben es gestern gelesen. Ein Königreich, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird, und das Königtum wird keinem anderen Volk übergeben werden. Es wird bestehen in Ewigkeit. Das haben wir gestern gelesen. Das ist das Königreich dieses Menschensohnes. Ein ewiges Reich. Wir lesen in Jesaja, und seines Reiches wird kein Ende sein. Auch in Lukas 1, Vers 33. Er wird als König herrschen über das Haus Jakobs bis in Ewigkeit, und seines Königreiches wird kein Ende sein. Das ewige Reich Gottes ist das Reich Jesu Christi. Und dann lesen wir, jetzt sind wir ganz gespannt auf die Deutung, aber das Wunderbare ist, der Engel deutet uns ja den Traum selber, wir müssen uns gar nicht so viel bemühen. Vers 15, es wurde mein Geist in mir, Daniel, zutiefst beunruhigt in meinem Leibe, und die Gesichter meines Hauptes schreckten mich. Ich nahte zu einem der Dastehenden, um von ihm Gewissheit über dieses alles zu erbitten, und er sagte mir, dass er mir die Deutung der Sache kundtun wolle. Diese großen Tiere, deren vier waren, das sind vier Könige. Bitte, Könige steht hier für Königreiche. Das erfahren wir spätestens in Kapitel 8. Da heißt es auch die Könige, aber wir merken, es sind Königreiche, die da gegeneinander kämpfen. Also Könige repräsentieren jeweils ein Reich. Die vier Tiere sind also vier Könige, Königreiche. Sie werden von der Erde aufstehen, also sie werden sich erheben. Vers 18, aber das Königreich empfangen werden die Heiligen des Höchsten und sie werden das Königreich ewig besitzen. Wissen Sie, wir müssten jetzt ein bisschen uns hineinversetzen in die Menschen, die damals aus der Gefangenschaft zurückkehrten. Die hatten den Propheten Hesekiel studiert. Hesekiel war der Prophet, der während der babylonischen Gefangenschaft vieles, vieles über das herrliche Reich verkündigt hat, dass Gott dem Volk Israel geben wird, wenn es aus der Gefangenschaft zurückkommen wird. Dort war an mehreren Stellen gesagt worden, dass Gott sie aus all diesen babylonischen 127 Völkern wieder sammeln wird und sie wieder zurückbringen wird in das Land. Und dann hat er gesagt, in Kapitel 37, Vers 26 bis 28, hat er gesagt, dass sie werden ein ewiges Land bekommen und sie werden nie mehr in zwei Teile geteilt werden, in ein Südreich und ein Nordreich. Und sie werden einen zweiten König bekommen, einen zweiten David, Hesekiel 34 und Hesekiel 36 wird davon berichtet. Und Gott wird einen ewigen neuen Bund errichten. Das steht auch in Hesekiel 37. Einen Bund des Friedens wird er errichten. Und dann wird er ein ewiges Heiligtum aufrichten in Jerusalem. Er wird eine ewige Herrlichkeit aufrichten. Gott selber wird sein großes Haus bauen und wird dort wohnen, in Jerusalem und in alle Ewigkeit bei seinem Volk sein. Das wurde diesen Juden verheißen. Eine herrliche Sache. Und der Geist wird ausgegossen werden. Steht auch in Kapitel 37 am Ende. Gerade alles hintereinander. Lauter ewige Dinge. Und das heißt, diese Leute hatten eine riesengroße Hoffnung. Die kamen aus der babylonischen Gefangenschaft zurück im Jahre 538. Und sie haben schon Ausschau gehalten, wo wird der zweite David kommen und wann wird der Heilige Geist ausgegossen werden und wann wird dieser herrliche Tempel sein, wo wird der herrliche Tempel sein, den Gott bauen wird und wo Gott ewig wohnen wird und da wird das ewige Land sein. Und sie haben sich schon vorbereitet, es wird alles herrlich werden und sie werden in Ewigkeit regieren mit dem Messias, dem zweiten David. Und dann kamen sie zurück und was geschah? Nichts. Da haben sie angefangen, Tempel zu bauen. Da haben sie gerade wieder aufgehört, weil die Samaritaner kamen und haben sie gehindert. Nichts. In diese Situation hinein bekommen sie das Danielbuch. Und das war für sie von immenser Bedeutung. Die mussten wissen, was ist jetzt aus Gottes Verheißungen? Wo bleiben die Verheißungen? Und dann erfahren sie durch dieses Buch Daniel, nach dem Babylonischen kommt das Medo-Persische Reich. Das wussten sie bereits, denn der König von Medo-Persien war schon auf dem Thron. Und nach dem Medo-Persischen Reich kommt ein weiterer König. Und nach dem weiteren wird sein Reich zertrümmert werden und es kommt eine weitere Zeit. Und es kommt eine schwere Zeit. Eine Bedrängniszeit für das Volk Israel. Ein schreckliches Tier, dieses gefräßige, zertretende Tier, das nach dem Alexander kommt. Das ist das Seleukidische Reich zusammen mit dem Ptolemäischen. Aber das Seleukidische selber war das eigentlich Stärkere. Und das hat ja auch gerade das Seleukidische Reich, das hat Jerusalem furchtbar zugesetzt. Lesen wir weiter. Das Königreich empfangen werden die Heiligen des Höchsten. Das ist der Ausblick. Das Königreich, das werden die Gläubigen bekommen. Die Heiligen, die dem Herrn treu bleiben. Wissen Sie, im Buch Daniel geht es um Treue. Treue und nochmal um Treue. Was Daniel selber getan hat, nämlich treu zu sein mitten im babylonischen Reich, das sollten die rückgekehrten Israeliten jetzt auch tun. Treu sein, egal wer kommt, egal welcher Herrscher kommt und wenn er Antiochus heißt. Treu sein und wenn er uns verbietet zu beten, treu sein. So wie Daniel, als ihm verboten wurde zu beten, aber blieb er treu. Und wenn es heißt, dann kommst du in die Grube zu den Löwen. Trotzdem bleiben wir treu und halten unseren Gottesdienst, auch wenn die kommen und uns den Gottesdienst verbieten. Das ist die Botschaft an diese Zurückgekehrten aus der Gefangenschaft. Es wird eine schwere Zeit kommen und Gott wird eure Treue prüfen. Das ist die Botschaft. Nun, wir lesen weiter. Vers 19, darauf begehrte ich, Gewissheit zu haben über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war, sehr schrecklich, seine Zähne von Eisen und seine Klauen von Erz, das Phrasen zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat und über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg, vor welchem 3 abfielen. Und das Horn hatte Augen und einen Mund, der redete große Dinge, und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Und ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte gegen die Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und Recht verschafft wurde den Heiligen des Höchsten und die Zeit eintrat, da die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Eines Tages wird Gott selber auf den Plan treten und wird seinem Volk Recht verschaffen. Auch wenn hier dieses kleine Horn, das ein großes Horn wird, die Heiligen bekämpft und sogar besiegt. Vers 23, und er sagte so, das vierte Tier, das bedeutet, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, das verschieden sein wird von allen Königreichen. Also verschieden als das babylonische, anders als das medopersische und anders als das von Alexander dem Großen. Ja, was ist denn so anders? Nun, was anders ist, erfahren wir dann in Kapitel 11, dass nämlich dieses vierte Reich etwas tut, was keiner von den anderen so getan hat. Die Babylonier waren schlimm. Aber nicht so schlimm wie das Vierte Reich. Wissen Sie, die Babylonier kamen. Der wie beginnt das Danielbuch? Was ist das Erste, was steht im Danielbuch? Nebukadnezar kam, hat sich am Tempel vergriffen, hat die heiligen Geräte und Gefäße aus dem Tempel herausgeholt und hat sie nach Babylonien gebracht. Aber immerhin, das war ein Frevel. Man darf sich nicht vergreifen an den Gefäßen des Tempels und an den Geräten des Tempels. Aber immerhin hat er sie dann mit Ehrfurcht behandelt und hat sie in sein Götzenmuseum gestellt, dort in Babylonien, und hat nicht mehr gemacht. Sein Enkelsohn Belsazar war schlimmer. Der hat genau diese Gefäße genommen, wir lesen Kapitel 5 davon, genau diese Gefäße hat er genommen aus dem Museum und hat es aufgetischt auf seinem großen Festmahl und hat dann gelästert und gespottet und hat Wein getrunken aus den goldenen Gefäßen Gottes. Und er rühmte die Götter aus Holz und aus Stein und hat die Götzen gepriesen, bis Gott gesagt hat, so nicht, mein Freund. So nicht. Der war schlimmer. Und da hat Gott ihm das Gericht auf die Wand geschrieben. Und in der gleichen Nacht kamen die Perser und haben die Stadt eingenommen. Und in der gleichen Nacht waren lauter Leichen in diesem Festsaal. Ein riesengroßer Festsaal, bestehend aus lauter Leichen. Aber was stand noch am Tisch? Die Gefäße Gottes, des Allmächtigen. Belsazar war schlimm, schlimmer als Nebukadnezar. Aber es sollte einer kommen, der noch viel schlimmer sein wird. Es sollte noch schlimmer werden. Sein Name wird heißen Antiochus. Wir lesen weiter. Das vierte Tier, Vers 23, das vierte Tier, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, das verschieden sein wird von allen Königreichen und es wird die ganze Erde fressen und sie zertreten und sie zermalmen. Übrigens, Erde kann auch Land heißen. Also, Sie können auch lesen, das ganze Land. Der wird das ganze Erdland fressen und zertreten und zermalmen. Vers 24, und die 10 Hörner, das bedeutet, aus eben diesem Königreich werden 10 Könige aufstehen. Bitte nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Und ein anderer wird nach ihnen aufstehen, Vers 24 in der Mitte, Und dieser wird verschieden sein von den vorigen. Und er wird drei Könige erniedrigen. Also dieser Elfte wird drei Könige erniedrigen. Stürzen. Oder nicht zur Herrschaft kommen lassen. Nun, was geschah in der Geschichte? Wir brauchen nur die Geschichte lesen. Die Geschichte, in der Geschichte alle Geschichtsbücher schreiben es. Zuerst war Antigonus da in diesem Reich, Seleukidischen Reich, und die haben sich dann gegen ihn gekämpft, und Antigonus herrschte eine Zeit lang bis zum Jahre 301, dann wurde er getötet von Seleukus. Dann war Seleukus der Erste, dann war Seleukus der Zweite, dann war Seleukus der Erste, nach dem Antigonus. Dann kam Antiochus der Erste, dann kam Antiochus der Zweite, dann kam Seleukus der Dritte, dann kam Seleukus der Vierte, Antiochus der Dritte und schlussendlich Antiochus der Vierte. Seleukus der Vierte und dann Antiochus der Vierte. Wir haben hier eine Reihe von Königen. Und morgen zeige ich Ihnen die Folie. Ich habe mir das heute erspart. Morgen zeige ich Ihnen die Folie. Der Achte war Seleukus der Vierte. Der wurde ermordet auf ganz heimtückische Weise, wahrscheinlich vergiftet von dem Finanzminister des Antiochus. Wahrscheinlich angestellt von Antiochus, wurde dieser Seleukus der Vierte vergiftet. Das war der Achte, der mit der Nummer 8. Der nächste wäre gewesen sein Sohn, Demetrius. Den hat Antiochus nach Rom geschickt, in die Verbannung. Der nächste wäre gewesen ein gewisser Antiochus, aber der war noch ein Baby. Und da hat der Antiochus der Vierte gesagt, ich bin ja der Onkel. Und hat dann gesagt, ich herrsche für ihn. Ich herrsche für den kleinen Antiochus. Ja. Das heißt, er hat drei ausgeschaltet. Nummer 8 war Seleukus der Vierte. Demetrius, den er nach Rom schickte. Und der andere war der Mini-Antiochus, das Baby. Die hat er ausgeschaltet. Und dann kam er an die Macht. Als Nummer 11. Er war die Nummer 11. Er war das elfte Horn. Antiochus der Vierte, er regierte von Jahr 175 vor Christus bis 164 vor Christus. Und dieser Antiochus, um diesen geht es hier. Er wird drei Könige erniedrigen, also die drei waren der eine, Seleukus der Vierte, Demetrius und der Baby Antiochus. Übrigens, der kleine Baby Antiochus wurde später ermordet, zur Sicherheit. Damit er keine Schwierigkeiten bereitet, wenn er größer wird. Und dann, ja, wie es weitergeht, ich denke, das machen wir nach der Pause, wollen ein Lied singen, damit wir wieder frisch werden ein bisschen und auch uns besinnen können. Daniel Kapitel 7, Vers 25. Ab jetzt geht es immer um diesen Antiochus den Vierten. Übrigens, sein Name heißt Antiochus der Vierte, Theos Epiphanes. Auf Deutsch übersetzt, die göttliche Erscheinung. Denn er hat sich wie ein Gott ausgegeben. Er wird Worte reden gegen den Höchsten. Dieser König, dieses elfte Horn, wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen des Höchsten aufreiben. Das heißt, er wird sie bedrücken und töten, so wo er nur kann. Und dann heißt es, er wird darauf sinnen, die Zeiten zu ändern und Gesetz. Das Wort hier in der ursprünglichen Sprache hier auf Aramäisch, das Wort hier heißt Festzeiten. Das heißt, er wird sich unterstehen, die jüdischen Gottesdienstzeiten und Festtage zu ändern. Tatsächlich hat er das gemacht. Antiochus war nämlich ein König, der eine Zeit lang in Rom verbringen musste. Dort hatte er den Jupiter-Kult kennengelernt. Jupiter ist der höchste Gott der Griechen gewesen und die Römer haben ihm nur einen anderen Namen gegeben. Bei den Griechen heißt er Zeus und bei den Römern hat er Jupiter geheißen. Und er hatte diesen Jupiter-Kult kennengelernt, besser noch, als er ihn je kannte. Und er hat genau diesen Jupiter-Kult einführen wollen in Israel. Das heißt, im ganzen Reich hat er überall Altäre errichten lassen zu Ehren von Jupiter. Nun, ob er wirklich so fromm war, das sei dahingestellt. Wahrscheinlich war er nicht so stark fromm, als vielmehr er hat sich gedacht, das ist ein gutes Mittel, um die Menschen gefügig zu machen. Und er hat halt die Religion verwendet dazu. Und er wollte, dass es keine andere Religion gibt. Und deshalb waren ihm die Juden ein Dorn im Auge. Und deshalb wollte er auch in Israel die griechische Religion einführen. Und es gab tatsächlich in Israel viele Leute, die waren so nicht mehr so ganz vom Herzen dabei bei dem Glauben an den lebendigen Gott Jahwe. Die haben nicht so ganz von Herzen die Bibel studiert und die haben einfach so Kompromisse gemacht. Und genau die hat er ganz leicht verführen können. Und er hat auf diese Weise gegen den Höchsten, gegen den wahren Gott des Himmels gelästert. Und diejenigen, die das nicht, dem nicht mitgemacht haben, die hat er einfach getötet. Wer nicht zur griechischen Religion umkehrt, die hat er getötet. Er hat den Gottesdienst verboten, den Juden. Er hat verboten, das Bibellesen, also die jüdischen Schriften, die heiligen Schriften zu lesen. Die mussten verbrannt werden. Er hat verboten, dass die Kinder beschnitten werden, bei Todesstrafe verboten. Sogar die Kinder wurden getötet, nicht nur die Mütter, die ihre Kinder beschneiden wollten, sondern auch die Kinder selber hat er getötet. Er kam nach Jerusalem, hat in Jerusalem 80.000 Menschen niedergemetzelt, hat die Stadtmauern zerstört, niedergerissen, hat die Häuser in Brand gesetzt und ein schreckliches Blutbad in Jerusalem angerichtet, weil er gemerkt hat, dass nicht alle Juden seine griechische Kulturverwandlung mitmachen wollten. Es heißt hier, er wird darauf sinnen, Zeiten zu ändern und Gesetz. Das göttliche Gesetz in Israel hat er verändert, komplett in ein griechisches Gesetz umgewandelt. Wenn Sie möchten, können Sie das nachlesen. Einige von Ihnen haben vielleicht so eine Bibel mit Apokryphen. Dort gibt es ein Buch, das heißt das Buch der Makkabäer. Wer das kennt, der kann das dort nachlesen, was ich jetzt gesagt habe. Das wird dort beschrieben. Das ist nicht ein Stück der Bibel, das sind keine inspirierten Schriften, aber es sind geschichtliche Bücher und die kamen durch die katholische Kirche in die alten Bibeln hinein, in die alte Lutherbibel, da waren sie früher drinnen, vielleicht hat der eine oder andere noch von Ihnen so eine alte Lutherbibel. In den neuen Bibeln sind sie nicht mehr drinnen. Und das ist auch gut so, die gehören dort nicht hinein, denn sie sind nicht Gottes Wort. Aber wer sie kennt, kann das nachlesen in den Makkabäerbüchern. Zum Beispiel in Makkabäer 1, Vers 44 heißt es, nun schickte der König durch Boten den schriftlichen Befehl nach Jerusalem und in die Städte Judas, man solle die ausländischen Satzungen und Bräuche beobachten, also die griechischen Bräuche. Man solle Brandopfer und Schlachtopfer im Heiligtum nicht mehr darbringen. Sabbate und Feste sollen ungefeiert bleiben, also dürfen nicht mehr gehalten werden. Die Sabbate und nicht mehr die Feste. Vers 46 in der Makkabäer 1. Das Heiligtum und die Heiligen, die Priester, die Leviten, solle man verunreinigen. Altäre und heilige Haine und Götzentempel soll man errichten. Schweine und andere unreine Tiere opfern und ihre Söhne sollten sie unbeschnitten lassen und ihr Gewissen mit jeder Art von unreinen und gräuelhaften Dingen beflecken, sodass sie das mosaische Gesetz vergessen und alle heiligen Ordnungen abschaffen. Und wer dem Gebot des Königs nicht Folge leistet, der solle den Tod erleiden. Und in 2. Makkabäer 6, Vers 1 heißt es, nicht lange danach sandte der König einen alten Mann aus Athen, um die Juden zu zwingen, von den väterlichen Sitten abzufallen und nicht mehr nach den Gesetzen Gottes zu leben. Auch sollte er den Tempel zu Jerusalem entweihen und ihn dem olympischen Gott Zeus, dem Jupiter, zu benennen. Und später heißt es, und es fand keine Sabbatfeier mehr statt, noch die Beobachtung der herkömmlichen Feste. Ja, es war sogar nicht erlaubt, sich äußerlich zum Judentum zu bekennen. Also eine schlimmste religiöse Verfolgung für alle, die dem wahren Gott Jahwe dienen wollten. Schlimmer noch als zur Zeit von Daniel, als es ihm verboten war, zu beten für 30 Tage. Also wir gehen zum Text zurück. Das heißt hier, wir sind jetzt wieder bei Kapitel 7, Vers 25, am Ende oder in der Mitte. Und er wird darauf sinnen und sie werden in seine Hand, Entschuldigung, und sie werden in seine Hand gegeben sein, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Das heißt dreieinhalb Zeiten. Das Wort für Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit wird später in Kapitel 12 noch einmal erwähnt. Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Später heißt es 1290 Tage. Wissen Sie, wie lang das ist? 1290 Tage, das kann man sich ausrechnen. Das sind ein bisschen mehr als dreieinhalb Jahre. 1290 Tage. Das kommt in Kapitel 12 vor. Ich habe jetzt vorgegriffen, um diese Zahl Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit zu erklären. Dreieinhalb Jahre. Genauso lang dauerte es, als dass Antiochus seinen furchtbaren Kult trieb und den Tempel entweihte. Die schlimmste Zeit der Bedrängung Israels war von Dezember oder einfach vom Jahr 168 bis zum Jahr 164. Es war nicht genau dreieinhalb Jahre, aber dass der Tempel verunreinigt war, der Tempel war genau 3 Jahre verunreinigt, 3 Jahre und 10 Tage, aber die Bedrängnis des Volkes war länger als die Verunreinigung des Tempels. Das dürfen Sie sich merken. Vom Jahr 168 bis zum Dezember 165 war der Tempel verunreinigt. Dezember 168 bis Dezember 165. Und dann ging es noch ein paar Monate, bis der Antiochus starb, im Februar oder März des Jahres 164 vor Christus. Alles in allem war die ganz schlimmste Bedrückungszeit Israels ungefähr 3,5 Jahre. Weiter. Vers 26. Aber das Gericht wird sich niederlassen und seine Herrschaft wird man wegnehmen. Also die Herrschaft dieses kleinen Hornes wird man wegnehmen. Jetzt wird also Gott eingreifen mit einem Gericht und er nimmt ihm die Herrschaft weg. Nochmal, Vers 26. Aber das Gericht wird sich niederlassen und seine Herrschaft wird man wegnehmen, dass sie vernichtet und vertilgt sei bis zum Ende. Also die Macht des vierten Tieres und vor allem dieses kleinen Hornes geht jetzt zu Ende. Das kleine Horn wird vernichtet. Vers 27. Und das Königreich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Also jetzt dürfen die, die treu geblieben sind an dem wahren Gott Jahwe, die in dieser furchtbaren Verfolgungszeit dem Herrn die Treue gehalten haben, die dürfen jetzt alle mit Gott herrschen. Der Menschensohn wird hier nicht mehr erwähnt, aber es ist klar, die Parallele ist zu dem, dass der Menschensohn kommt und ihm wird das Königreich gegeben, ein ewiges Königreich wird es sein, das nie mehr zerstört werden wird. Das heißt hier weiter, sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Herrschaften werden ihm dienen und gehorchen. Bis hierher das Ende der Sache. Mich, Daniel, schreckten meine Gedanken sehr und meine Farbe veränderte sich an mir und ich bewahrte die Sache in meinem Herzen. Das heißt, abgeschlossen wird die ganze Sache durch das Kommen des Messias. Nun wissen wir schon aus Kapitel 2, dass der Messias nicht an dem Tag kam, an dem Antiochus starb, denn das war im Jahr 164 vor Christus. Nein, natürlich nicht. Aber in der alttestamentlichen Prophetie ist es so, da kommt der Blick nach vorne. Das ist wie bei den Bergen. Sie sehen die vorderen Berge und Sie sehen nicht die Täler dazwischen. Sie sehen einfach das Ganze so in einem großen Bild. Die ganzen Einzelheiten und die Zeitverhältnisse, die werden uns nicht gezeigt. Nach dem Seleukidenreich, also im Jahre 164, als Antiochus starb, verfiel sein Reich zusehends. Es wurde schwächer und schwächer. Er selber war tot und seine Nachfolger waren schwache Könige. Und das ging noch 100 Jahre, bis die Römer, die hatten nicht mehr viel Arbeit. Das Seleukidenreich war sowieso schon zerfallen. Und sie haben dann daraus eine Provinz Syria gemacht. Und das war im Jahr 63 vor Christus. Und ein paar Jahrzehnte später wird ein Kind geboren in Bethlehem. Ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und sein Name heißt Wunderbar. Wunderbarer Ratgeber und so weiter. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Auf dem Thron Davids. Und er wird regieren. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser eine, der kommt. Nun, wie lange das alles dauert und wie er sein Königreich aufrichtet, das ist alles nicht das Thema der Prophetie. Wichtig ist, der zweite David kommt, von dem Hesekiel gesprochen hat in Hesekiel Kapitel 34. Der zweite David kommt, der ewige neue Bund kommt und Gott richtet ein ewiges Heiligtum auf und ein ewiges Jerusalem und der Heilige Geist wird ausgegossen und Gott wird ewig mit seinem Volk wohnen. Und alle Heiligen werden ewig mit ihm regieren. Das ist hier in Aussicht gestellt, diesen Juden, die so schwer zu leiden hatten unter Antiochus. Und dann geben Sie mir noch ein bisschen Zeit, denn wir haben so kurze Abende in der nächsten Zeit. Also geben Sie mir noch ein bisschen Zeit. Und dann wird uns in Kapitel 8 eine weitere Vision gezeigt. Ich werde nicht alles lesen, aber ich möchte nur zeigen, in Kapitel 8 sieht Daniel zwei Jahre später eine weitere Vision. Und in dieser nächsten Vision werden uns Einzelheiten geoffenbart über genau dieses kleine Horn. Das Bild ist ein bisschen anders, denn es ist ja ein anderer Traum. Aber es ist so, dass wir in diesem Reich sehen wir, ich lese Kapitel 8 am Anfang. Im dritten Jahr des Königtums des Königs Belsazar erschien mir Daniel ein Gesicht nach demjenigen, das mir am Anfang erschienen war. Und ich schaute im Gesicht und es geschah, als ich schaute, da war ich in der Burg Susa, die in der Provinz Elam ist. Und ich schaute im Gesicht und ich befand mich am Fluss Ulai und ich erhob meine Augen und sah und siehe, da stand ein Witter vor dem Fluss, der hatte zwei Hörner und die zwei Hörner waren hoch und das eine war höher als das andere und das höhere stieg später empor. Später wird uns erklärt, wenn Sie mit mir jetzt ein bisschen vorgucken zu Vers 20, dann haben wir gleich die Deutung des Traumes. Vers 20, der Witter mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige von Medien und Persien. Medo-Persien, das war der Witter. Also wir merken uns, das persische Reich mit zwei Hörnern, Medien und Persien. Zurück zu Vers 4. Und ich sah den Witter nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen und alle Tiere hielten ihm nicht stand und es war niemand, der aus seiner Hand rettete und er handelte nach seinem Gutdünken und er wurde groß. Also das ist immer noch das Medo-Persische Reich. Vers 5. Und ich gab Acht und siehe, ein Ziegenbock kam vom Westen her über die Fläche der ganzen Erde. Er berührte die Erde nicht und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Was ist das? Wir brauchen nur lesen in Kapitel 8, Vers 21. Der Ziegenbock, der Zottige, das ist der König von Griechenland und das große Horn zwischen seinen Augen, das ist der erste König. Der erste König des griechischen Reiches war Alexander, der das vereinigte griechische Reich gründete, das dann sofort zertrümmert wurde und in kleinere Reiche zerspalten wurde. Also, dieser Ziegenbock ist der Alexander von Makedonien. Wir gehen wieder zurück zu Kapitel 8, Vers 6. Und er kam bis zu dem Widder, der die zwei Hörner besaß, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und er rannte gegen ihn an in der Glut seiner Kraft, und ich sah ihn an den Widder gelangen, und er wurde gegen ihn erbittert, und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner, und in dem Widder war nicht Kraft, ihm stand zu halten, und er warf ihn zu Boden, und er zertrat ihn, und niemand war da, der den Widder aus seiner Hand rettete. Ein mächtiger Sieg des Ziegenbocks Alexander gegen den medopersischen Widder. Vers 8, und der Ziegenbock wurde groß, bis er sehr groß war. Das ging ganz schnell, das war das Alexanderreich. Als er stark geworden war, wurde das große Horn zerbrochen, und an seiner Statt wuchsen vier ansehnliche Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Also sein Reich wird zerbrochen. Er selber wird zerbrochen, damit wird auch sein Reich zerbrochen. Und jetzt gibt es vier Hörner nach den vier Himmelsrichtungen, die vier, Osten, Norden, Süden, Westen. Das waren diese vier Generäle, die, nachdem sie den einen umgebracht haben, haben sie sich das Reich aufgeteilt, wie ich es Ihnen gestern gezeigt habe auf der Karte, von denen zwei nicht so wichtig waren, aber zwei waren wichtig von denen. Und dann heißt es weiter, und aus dem einen von ihnen kam ein Horn hervor, ein kleines. Vier Teile, ein Teil war das Seleukidenreich, das große Reich des Königs des Nordens, der größte Teil des Reiches, und genau da, aus diesem kommt ein kleines Horn hervor. Und jetzt sind wir beim Thema. Das ist dasselbe kleine Horn wie in Kapitel 7, genau das gleiche kleine Horn. Es geht um Antiochus. Lesen wir weiter. Und es wurde übermäßig groß gegen Süden, gegen Osten und gegen die Zierde. Wer ist denn die Zierde? Vielleicht heißt es bei Ihnen gegen das prächtige Land. Die Zierde, das ist das Land Israel, Gottes Land. Dieser Antiochus kämpfte gegen Süden und gegen Osten, und er kämpfte gegen Israel, gegen Jerusalem. Und es wurde groß bis zum Heer des Himmels, und es warf von dem Heer und von den Sternen etliche zur Erde nieder und zertrat sie. Dieses Horn, man muss sich das so vorstellen, ein Horn wächst da und es wird so groß, bis es die Sterne am Himmel kratzt. So groß, so hoch. Und dieses Horn wirft von dem Heer des Himmels etliche zur Erde. Nun, wir müssen jetzt uns die Frage stellen, was sagt denn der Engel in der Erklärung? Wir lesen Kapitel 8, Vers 22. Und dass es zerbrach und an vier an seiner Stadt erstanden, bedeutet, vier Königreiche werden aus dem Volk erstehen, aber nicht in seiner Kraft. Das waren die Vierteilung des Alexanderreiches. Vers 23. Und gegen Ende ihres Königtums, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein König aufstehen, frechen Angesichts und listig. Und stark wird seine Kraft, aber nicht durch seine Kraft. Und in erstaunlicher Weise wird er Verderben anrichten, und er wird Gelingen haben und wird handeln, und er wird Mächtige und sogar das Volk der Heiligen verderben. Und infolge seiner Klugheit wird ihm der Betrug gelingen in seiner Hand, und er wird in seinem Herzen sich groß machen und unversehens viele verderben. Das heißt, er wird viele Juden töten. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er aufstehen, aber ohne Menschenhand wird er zerschmettert werden. Wer ist der Fürst der Fürsten? Das ist der Höchste, von dem wir gelesen haben in Kapitel 8, Vers 10. Er wird so groß, dass er bis zum Heer des Himmels, und er wirft vom Heer des Himmels etliche zu Boden. Das Heer des Himmels ist das israelitische Volk. Es wird oft beschrieben, Gott ist der Herr der Heerscharen Israels. Und die Heerscharen, das sind hier Sterne, ja, im Bild. Aber das ist in der Wirklichkeit das Volk Gottes, die treuen Juden. Und dieser Antiochos hat die einfach zu Boden geworfen und hat sie zertrampelt, hat sie getötet. Und Vers 11, und bis zu dem Fürsten des Heeres machte er sich groß. Wer ist der Fürst des Heeres? Das ist der Herr der Heerscharen. Und er nahm ihm den beständigen Opferkult weg, oder er nahm ihm das beständige Opfer weg. Dieser freche Fürst, wissen Sie, was der macht? Der geht her und sagt so, Gott, jetzt nehme ich dir alle Opfer weg. Du bekommst keine mehr. Wie hat er das gemacht? Er hat gesagt, so in Jerusalem dürfen keine Opfer mehr dargebracht werden. Niemand darf mehr dem Herrn ein Opfer darbringen. Der Tempel wurde entweiht. Er hat ein Schwein geschlachtet, ein unreines Tier, und hat die Brühe überall hingespritzt. Dann hat er den Brandopferaltar genommen und hat auf dem Brandopferaltar eine Götzenstatue aufgebaut, die Götzenstatue von dem Zeusgott, von Jupiter, und hat diesen Altar und den ganzen Tempel dem Zeus geweiht. Damit hat er das Schlimmste getan, was überhaupt ein Mensch je gewagt hatte in der israelitischen Geschichte. Das ist der Höhepunkt des Bösen in der israelitischen Geschichte, dass jemand mitten am heiligen Platz, am heiligen Ort in Jerusalem, im Tempel ein Götzenstatue aufrichtet, und damit hat er den Tempel verwüstet, moralisch verwüstet. Und die Israeliten hatten keinen Tempel mehr. Und Gott hatte keine Opfer mehr. Die Opfer wurden ab dem Tag verboten. Das beständige tägliche Opfer von Morgenopfer und Abendopfer wurde abgeschafft, durfte nicht mehr dargebracht werden. Das Ganze geschah am 15. Dezember im Jahr 168 vor Christus. Was Antiochus hier getan hat, war also noch viel schlimmer, als was Belsazar getan hat, geschweige denn, was Nebukadnezar getan hat. Der Gipfel der Bosheit. Im Vers 12 lesen wir, und ein Heer, das ist das Heer des Volkes Israel, und ein Heer wird hingegeben werden, samt dem beständigen Opfer, um des Frevels willen, weil er den Frevel, den Götzen, aufgerichtet hat im Tempel. Deshalb wurde der Opfergottesdienst eingestellt und das Heer Israels, die Treuen Israels, wurden hingegeben, preisgegeben dem bösen König Antiochus. Und dieses Horn, Vers 12 in der Mitte, und es wirft die Wahrheit zu Boden. Und in seinem Tun hat er gelingen. Wissen Sie, das ist, ich weiß nicht, ob Sie nachfühlen können. Ein jüdisches Herz, das zerbricht hier. Das Wichtigste überhaupt, das Zentrum des Gottesdienstes. Hier wird alles kaputt gemacht, hier wird alles verunreinigt und hier wird die Wahrheit zu Boden geworfen. Und er hat gelingen. Gott greift nicht ein. Warum greift Gott nicht ein? Viele Christen haben sich in der Geschichte verfolgt gesehen durch andere Menschen, die so ähnlich waren wie Antiochus, und haben sich die Frage gestellt, wieso hat er gelingen? Wieso greift Gott nicht ein? Soll es dann immer so weitergehen, dass die Wahrheit zu Boden geworfen wird? Nun, in Vers 13 lesen wir, ich hörte einen Heiligen reden. Ein Engel. Und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der redete. Wie lange wird denn dauern das Gesicht von dem beständigen Opfer und von dem Verwüstungsfrevel und das preisgegeben werden des Heiligtums und des Heeres zur Zertretung? Das heißt, wie lange wird denn das dauern, dass sowohl der Tempel als auch das Volk Gottes der Zertretung preisgegeben ist? Vers 14, und er sprach zu mir, bis 2300 Abendmorgen vergangen sind. Dann wird dem Heiligtum sein Recht widerfahren. Bis 2300 Abendmorgen vergangen sind. 2300 Abend- und Morgenopfer, das ist gemeint. Hier wird jeder Tag als Abend- und Morgenopfer gezählt. Jeden Tag ein Abendopfer und ein Morgenopfer, ein Tag. Und das 2300 Mal. Das sind 2300 Tage. Wenn man das umrechnet, sind das 6 Jahre und 4 Monate und ein paar Tage dazu. Also grob 6,5 Jahre, sagen wir. 6,5 Jahre ist das Volk Gottes bedrängt worden. Und in der Zeit fielen auch, in diese Zeit hinein, fielen auch die 3 Jahre und 10 Tage der Entweihung des Heiligtums. Das heißt, das Heiligtum selber war 3 Jahre und 10 Tage entweiht, aber das Volk war preisgegeben und hingegeben der Zertretung, insgesamt alles zusammengerechnet, 6 Jahre und 4 Monate. Also fast 7 Jahre, können wir sagen. Wissen Sie, die Juden, wir zählen hier nicht so genau. Im Danielbuch gibt es manchmal Zahlenspiele. Später ist die Rede von 7 Jahren, aber das ist eine ungefähre Zahl. Hier aber haben wir eine genaue Zahl. 6 Jahre, 4 Monate und ein paar Tage. Jeder Tag wird gezählt. Das Volk Gottes wird zertreten. Das Volk Gottes wird benachteiligt. Begonnen hat das Ganze mit der Ermordung des Hohen Priesters. Der Hohe Priester wurde ermordet im Jahre 171 von Antiochus, also abgesetzt von Antiochus, und später wurde er also im Jahre 175 abgesetzt und im Jahre 171 dann umgebracht, auf Geheiß des Antiochus. Und da begann die Leidenszeit Israels. Sie ging von 171 bis 164, Februar oder so, bis der Antiochus tot war. Wie lange ist das? 6,5 Jahre, fast 7 Jahre. Das ist diese Zeit, die Zeit, wo das Gottesvolk zertreten wurde. Hier exakt beschrieben, so lange wird es dauern. Das heißt, Gott gibt hier Details von dieser furchtbaren Geschichte Israels. Vielleicht denken Sie, ja, jetzt habe ich so viel von der Geschichte gehört, aber was hat denn das alles für mich zu bedeuten? Nun wissen Sie, die Geschichte wiederholt sich. Geschichte wiederholt sich immer wieder. Es gibt immer wieder solche Tiere und es gibt immer wieder solche Antiochus, die das Gottesvolk bedrängen. Und schauen Sie die Geschichte der letzten 2000 Jahre an, dann sehen Sie, was Gottesvolk gelitten hat unter bestialischen Herrschern. Und da ist jeder Tag, wo man treu bleibt, wichtig. Jeder einzelne Tag muss gezählt werden. Und diejenigen, die von vornherein kompromisslos waren und ihre Bibel studiert hatten, die konnten bestehen. Die anderen, die so kompromisshaft waren, die sind alle abgefallen in den Götzendienst und haben alle ihren Gott verraten. Mehr darüber morgen. Wir wollen jetzt aufstehen zum Gebet und dem Herrn danken.